Wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, ich bin der Manuel und wir sind ja ein Videospiel-Podcast, aber wir schauen ja auch gerne mal über den Tellerrand. Sei es Videospiele, sei es, dass wir über Bücher sprechen, die irgendwas mit der Spielekultur zu tun haben oder dass wir Interviews haben mit Spieleentwicklern und so weiter. Wenn ihr ein paar Mal schon zugehört habt, wisst ihr das ja wahrscheinlich auch. Aber heute haben wir mal wieder einen super Spezialgast zu Gast, weil das Thema heute eher unüblich ist. Wir reden heute über einen aktuellen Kinofilm, aber das hat gute Gründe. Aber ich begrüße erstmal meinen wunderbaren Gast. Guten Morgen, Daniel Schröckert.
Schönen guten Morgen.
Sag doch nochmal ein, zwei Takte zu dir. Du warst zwar schon mal zu Gast und wahrscheinlich kennen dich die meisten unserer Zuhörer auch, aber wer bist du, was machst du?
Oh Gott, wer bin ich? Also, mein Name ist Daniel Schröckert. Meine beiden Beinamen lasse ich jetzt mal einfach weg. Ich bin Mitarbeiter unter anderem, oder beziehungsweise, fangen wir so an, ich bin freiberuflicher Schreiber, Texter, Moderator, Redakteur, unter anderem für den Internetsender Rocket Beans TV, wo ich eine Kinosendung oder ein Kinoformat namens Kino Plus moderiere und ja auch halt inhaltlich ausstatte.
So ein Zufall, dass du heute
bist. Ja. Und daneben oder darüber hinaus schreibe ich noch für das ein oder andere Film- oder Musik- oder Videospielmagazin und betreue zusammen mit Steven Gätchen eine Internetseite wie auch YouTube-Kanal namens fredcarpet.com.
Ein cooler Name.
Ja, dort, ja, das soll so ein bisschen unser langfristiges Ziel ist es mal, sowas wie Inside the Actors Studio aus Deutschland zu sein. Okay. Das ist so ungefähr der groß angelegte Plan. Dazu muss man natürlich ein bisschen wachsen, dazu muss man natürlich erstmal Klinken putzen und dazu muss man natürlich auch irgendwie Leute kriegen und so weiter, aber über kurz oder lang soll das ungefähr darauf hinauslaufen. Klar, wir werden über Filme reden und so weiter, aber für uns ist es irgendwie das Ziel, mal ein bisschen länger und breiter gewisse Themen auch ausbreiten zu dürfen.
Ja. Und Kino Plus wird aber super angenommen, oder? Bei den
Kino Plus, ich muss sagen,
es ist... Gratulation zur 100. Sendung
übrigens. Dankeschön. Es ist wirklich dafür, dass wir mal angefangen haben mit zwei Ledersesseln und Fernseher und mit zwei Typen, die eigentlich so gar keine Ahnung hatten, was sie da gerade machen, bin ich jetzt an einem Punkt, wo ich echt mit sehr gebreitem Grinsen auf 100 Folgen zurückblicke. Es ist viel passiert, es hat viel getan, wir haben viel dazugelernt und wir haben jetzt echt diese geile Live-Show gemacht, das war echt richtig cool. Also das hat nochmal so einen neuen Schwung ins Herz gebracht. So, das hat richtig viel Spaß gemacht. Es war was ganz anderes und der Vibe, der war einfach cool da und es hat mich gefreut, dass die Manifeste so gut angenommen sind. Also eine Rubrik, die wir schon eigentlich ab der ersten Folge machen wollten und erst in der 100. Folge zum ersten Mal gemacht haben. und jetzt auch gerade, was dann jetzt so ein bisschen auch nochmal schmeichelt, sage ich jetzt mal, ist dann die Resonanz von der Industrie. Also wir kriegen halt wirklich momentan Anfragen und Angebote und Interviewpartner, da habe ich am Anfang nicht zu träumen von gewagt. So, da habe ich gedacht, mal gucken, wenn wir hier so unsere, weiß ich nicht, 5000 YouTube-Videos, Views irgendwie in der Woche haben, bin ich erstmal zufrieden. Und mittlerweile hat sich das ja echt eine sehr schöne, sage ich mal, Kernzuschauerschaft gesichert und das ist wohl auf anderer Seite halt auch angekommen und dementsprechend, weiß ich nicht, wir wurden jetzt von 20th Century Fox, wurden jetzt nach London eingeladen, um Aston Martins zu fahren, zum Beispiel.
Ja, so fängt's an hier.
Ja, Lügen, ja, aber das, ich meine, ich Spectre nach wie vor, und ich meine, nicht der beste Bond-Film, ja, sage ich ganz klar.
Aber einen Aston Martin nimmt man dann anscheinend.
Aber ja, die Gelegenheit, in Aston Martin zu fahren, warum nicht? Ich habe immerhin noch einen, sage ich mal, 10, 15 Minuten Beitrag für die Sendung draus machen können, der halt auch, sag ich mal, ein paar Punkte erwischt hat, die halt abseits davon sind. Also, ich meine, es ist ja, ob jetzt Spectre oder ein guter Film ist oder nicht, aber zu erfahren, was da für ein Aufwand drin gesteckt hat, dass diese Karre, die er da fährt, original 10 Mal auf der Welt existiert und dass gerade mal 2, 3 davon für diesen Film benutzt worden sind, auf verschiedene Art und Weise, die ich mit diesem Beitrag da quasi auch einfangen konnte. Das ist Kino Plus halt, ne? Also das ist halt mehr als...
Ja, man ist ja dankbar, ist dann auch, wenn man so ein paar Themen außerhalb des eigentlichen Reviews oder des Films oder sowas erzählen kann. Klar, natürlich, man muss natürlich immer aufpassen, dass man sich nicht zu sehr manipulieren lässt von solchen
Ja.
Einladungen und Gepimpers. Aber das traue ich dir auf jeden Fall zu. So
Nee,
ist es ja
also ich meine,
nicht.
ich sage ja nichts. Spectre, wie gesagt, ich habe diverse Kritikpunkte an Spectre. Ja, es ist bei weitem nicht der irgendwie Bond-Film, den ich mir erhofft habe, oder sage ich mal, von den Daniel Craig-Filmen jetzt mal einfach gesehen, der beste, meiner Ansicht nach. Der beste, meiner Ansicht nach, ist Casino Royale. Dann kommt Skyfall und dann kommt Spectre so. Ja, und Spectre hat echt ein paar echte Probleme, meiner Ansicht nach. Deswegen, aber trotzdem bin ich gerne diese Autos gefahren, weil es war einfach geil. Ja, und naja, ich meine, das sind dann mal so die angenehmen Seiten von so einem Job, die man halt auch gerne mitnimmt. Warum nicht? Und ich konnte Naomi Harris interviewen, ich war im Bond-Museum, daraus habe ich einen Beitrag gemacht, alles cool. Und
Kann man
wenn
sich
jemand Spectre.
angucken bei euch auf dem Kanal, wahrscheinlich im
Genau,
YouTube-Kanal gibt es die ganzen Folgen noch.
war in einer der letzten Kino Plus Folgen.
Genau.
Aber das ist jetzt auch eigentlich, also das sollte nur ein Beispiel sein. Ich meine, wir hatten jetzt ein anderes Beispiel, das war jetzt gerade letzte Woche, das war halt richtig geil. Da hatten wir halt 5 Leute zu Gast bei uns, das hat sich irgendwie ganz spontan ergeben, die jetzt bei diesem Darth Maul Apprentice Kurzfilm gemacht haben. Also
Dieses,
wir
diese,
hatten
dieser
halt,
Fanfilm zur
genau,
Entstehungsgeschichte, ja, genau.
wir hatten halt den Haupt-Jedi, den hatten wir da. Wir hatten den Jedi mit der Maske und der Glatze. Eskendir, jetzt habe ich den Namen auch langsam irgendwie echt mal auf dem Schirm. Und wir hatten die Aufnahmeleiterin da, wir hatten die Kostümausstatterin und auch gleichzeitig Mitdarstellerin und einen weiteren Jedi-Darsteller da. Und das war halt echt cool, von den Leuten irgendwie so ein bisschen Input von über die ganze Produktion zu kriegen. 2 Jahre haben die daran gewerkelt. 2 Jahre. Und das war halt cool. Ich meine, die habe ich angerufen und habe gemeint, hier, ich habe mitgekriegt, ihr seid irgendwie auf Tour oder beziehungsweise ihr wollt irgendwie mal ein Interview machen oder sonst irgendwas, wenn ihr Bock habt, diesen Donnerstag, das ist die Gelegenheit so. Und die haben gesagt, ja klar, wir trommeln so viel zusammen, wie es geht. Und dann waren die Donnerstag da. Super.
Ja, ist ja
Ja.
schön, wenn man so ein Medium oder so eine Plattform dann hat, um dann sowas auch abdecken zu können.
Eben. Und ich finde es halt geil, dass wir das haben.
Ja, das
Also,
würdest du
dass
im
wir.
normalen Fernsehsender gar nicht reinkriegen,
Eben,
so ein
genau.
Thema, ja.
Wir haben fast eine Dreiviertelstunde mit den Leuten irgendwie über den Kurzfilm gesprochen. Und sowas würdest du halt im Fernsehen wirklich nicht bekommen. Ja, da macht RTL 2 oder von mir aus auch RTL und ProSieben, die machen da irgendwie so einen 5-Minuten-Beitrag draus, von mir aus. Aber mal echt so für die Leute, die es dann auch interessiert und die vielleicht selbst irgendwie mal Bock haben, sich in dem Bereich, keine Ahnung, ja, zu niederzulassen oder halt mal irgendwie zu investieren, die kriegen da ja auch irgendwie, sag ich mal, eine echt große Hoffnung präsentiert.
Ja.
Ja, weil
Ja,
die
dass man
Jungs,
auch
ja.
sieht als Fanfilmer, dass man da auch sowas reißen kann und dann eben die Aufmerksamkeit auch bekommen kann. Ja.
Genau, die haben, ich meine, die haben 5 Millionen oder über 5 Millionen Views jetzt irgendwie mit dem Video generiert, so, ja. Hammer. Ich gönne denen jeden Erfolg. Ich hoffe, jeder von denen wird irgendwie für irgendeine deutsche Produktion oder auch eine internationale Produktion weggekauft. Obwohl sie selbst sagen, es ist schade, dass die Leute, die halt sowas drauf haben, ja, die eigentlich echt mit der Konkurrenz aus dem Ausland mithalten können, dass die halt dann vom Ausland aber auch genommen werden und hierzulande halt überhaupt gar keine Chance bekommen, ihr Talent zu zeigen. So, ja.
Das ist eine gute Überleitung zu unserem Film, über den wir heute sprechen wollen, weil der ja auch
Stimmt.
ein bisschen aus dieser Ecke angefangen hat. Die Entstehungsgeschichte von Hardcore Henry, wir haben es noch gar nicht gesagt, Hardcore Henry heißt der Film, der komplett aus der Ego-Perspektive gefilmt wird und Ego-Perspektive eben wie ein klassisches Videospiel. Also man hat es ja schon mal gesehen, so in Doom war, glaube ich, auch so eine kleine Szene drin, ja.
Ja.
Die man so, wo man eben die wobbernde Hand mit der Pistole vor sich gesehen hat und aus den Augen des Protagonisten geguckt hat. Und Hardcore Henry ist ein kompletter 90-Minuten-Film aus dieser Perspektive ohne Kamerawechsel. Also da können wir gleich nochmal drauf kommen, was das genau bedeutet. Aber wirklich ein POV-Film komplett die ganze Laufzeit hindurch. Da wollen wir gleich drüber reden. Und der hat ja auch so angefangen. Der Ursprung war ein Musikvideo, der aus dieser Kameraperspektive gedreht wurde, auch von einem ganz kleinen jungen Team, die halt Bock hatten, sowas zu experimentieren.
Biting Elbows
Genau.
heißen die. Das ist die Band. Da ist der Regisseur, dieser, wie heißt der? Schuller?
Der heißt Ilja
Neischuller.
Neischuler.
Ja.
Ilja Neischuler.
Der ist ja da irgendwie Mitglied. Also der spielt da ja irgendwie mit.
Der hat
Und
es
ich glaube, es war auch
für
sein
seine
Video, oder?
Band gemacht, ja, so ein bisschen so heavy, rockig und eben diese, es ist so ein Büro, es fängt so an wie so ein bisschen so eine Stromberg The Office-Episode, gell? Und dann geht's eigentlich
Ach,
auch schon
echt?
so ab.
Das war
Das
das?
war das, ja. Ich habe es gerade nochmal geguckt vor dem Cast gerade. Das war
Weil
genau dieser Videoclip.
das war nämlich so lustig, als wir saßen in der Pressevorführung und diesmal war das Schöne, wir durften breit Wir durften breit mitnehmen. Also das heißt, ich wurde gefragt, ob noch mehrere Leute irgendwie bei uns aus der Redaktion
So,
Bock
ich dachte,
haben.
ihr wart bekifft vorne dran. Okay.
Nein, nee. Also das breit mitnehmen, ja, das war ein bisschen ungünstig formuliert, würde ich jetzt behaupten. Nein, wir durften halt mit mehr als nur einer Begleitperson da
Ja.
aufschlagen. Und das war dann am Ende so, dass wir 1, 2, 3, 4. Von den Rocket Beans waren 4 Leute da. Unter anderem Gregor und Jay, mit denen habe ich hingeguckt. Und wir haben am Anfang gerätselt. Es gibt nämlich zwei Vorabfilme zu Henry, so gesehen.
Ja, der andere war doch Smack My Bitch Up von Prodigy. Das war doch auch komplett aus dieser POV-Perspektive gefilmt,
Ja,
dieser Videoclip.
der auch, aber da gab es halt noch vorher einen weiteren Clip zu Hardcore. Der hieß damals nur Hardcore. Und da haben sie einfach nur eine Sequenz aus dem Film, die auch im Film existiert, gezeigt, wo sie sich in diesem Rohbau
Ach,
quasi,
mit diesem Ersten Weltkrieg-Ritten,
genau, mit diesem
ja.
Ersten Weltkriegssoldaten. Dieser Clip, der existierte vorher auch. Da haben uns alle noch gefragt, Sholto Copley, District 9, was macht der denn da? Und da gab es nur diese Ballerei in dem Hochhaus, wo wir alle noch gesagt haben, oh ja, Call of Duty, der Film, so, jetzt ist es soweit. Und der geisterte auch schon echt eine ganze Zeit, bevor Hardcore Henry eigentlich Hardcore Henry hieß, existierte der im Netz und geisterte durch und ging auch mal viral. Und wir haben uns halt in der Vorstellung noch gefragt, was zuerst da war, dieses Büroraum-Massaker oder halt dieser kurze Ausschnitt, dieser Mood-Clip quasi aus Hardcore Henry.
Kann ich dir genau sagen, ich habe nämlich vorher nochmal auf die Indiegogo-Kampagne geguckt. Der Videoclip war das erste, da hatten sie die Idee, dann haben sie es als Videoclip umgesetzt und dann haben sie angefangen, diesen Film, nachdem es irgendwie Millionenmal aufgerufen worden ist, haben sie angefangen, diesen Film zu schreiben und zu produzieren und diese Szene gab es als Teaserchen quasi für diese Indiegogo, also für die
Ah, okay.
Kickstarter-Kampagne, für die Crowdfunding-Kampagne. Und da hat man die komplett schon gesehen, aber die war ja auch schon fertig produziert. Und diese Crowdfunding-Geschichte war quasi so, um die letzte Finanzierung anzukurbeln. Die haben ja dann auch ihre 250.000 noch zusammengekriegt. Aber der Film war zu der Zeit eigentlich schon in der Produktion und diese Szene hatten sie halt quasi schon fertig editiert und geschnitten und vertont und mit Special Effects gemacht. Und die war ja auch eins zu eins so im Film.
Ja.
Diese Szene. Und die war da eben in der GoGo-Kampagne. Wahrscheinlich war das das erste, was sie produziert haben als Proof of Concept und so. Aber
Ja,
die kam
cool.
danach
Also
auf jeden Fall. Die war ja deutlich besser produziert auch als dieser Office-Clip.
auf jeden Fall. Und die hat's halt auch echt, die hat
Die hat
den Film,
raus
also
alles, ja.
da hatte ich schon echt Bock drauf, so, ja. Das muss ich auf jeden Fall sehen.
Dann müssen wir jetzt nochmal erklären. Also Sholto Copley hast du gerade schon erzählt, ist durchaus hochgradig besetzt, dieser Film. Also den Protagonisten sieht man ja quasi nie so richtig.
Nee.
Aber Sholto Copley, auch eher so Nischenschauspieler, würde ich jetzt sagen, oder? Also District 9 und so kennt man natürlich schon, wenn man sich ein bisschen für Science Fiction und so interessiert, aber trotzdem eine geniale Rolle in dem Film. Also ich finde den unfassbar gut.
Also District 9 war ja sein erster, ne?
Ja, oder? Puh, keine Ahnung. Also ich habe den
Also der
vorher
hatte
nicht
noch,
gekannt, so. Ja.
der hatte vorher, glaube ich, noch in diesem Kurzfilm mitgespielt, Alive in Joe Buck heißt der. Das ist halt der Kurzfilm, auf dem District 9 basiert. Da hatte der Dings, oh, wie heißt der?
Weiß ich
Neil?
nicht. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja.
Oh, wie heißt der denn?
Alive in Joburg hat er gemacht.
Genau, wie heißt denn der Regisseur? Verdammt.
Egal. Neil Blomkamp.
Blomkamp, genau. Da hatte der den schon damals irgendwie auch als Hauptrolle mit drin gehabt und dann hat er den in District 9 genommen. Und seitdem ist er ja eigentlich, ich meine, der hat in A-Team immerhin mitgespielt.
Genau, oder Oldboy, ja, auch kurz.
Ja, Oldboy hat dann also hier und da nochmal so den einen
Ist ja auch eine
Auftritt
geile
gehabt. Ja,
Fresse, oder? Ich meine, der passt ja auch perfekt. Also als
ich finde
Murdoch
auch
hat er
vor
ja auch
allem,
gut gepasst.
in Elysium war dann auch nochmal dabei.
Ja.
Ich finde halt geil, dass der halt nicht so, der ist halt so ein typischer, also der ist so, der sieht gar nicht wie so ein Action-Typ aus. Und ich finde, das macht immer irgendwie seinen Widerspruch und das Interessante an ihm aus, dass er eigentlich gar nicht, also fast immer so wie so ein Fremdkörper in so einem Actionfilm wirkt.
Ja, das stimmt.
Aber hier jetzt auch, ja, ey, cool gemacht. Also da waren schon ein paar lustige Charaktere dabei, die er verkörpert hat.
Jetzt müssen wir nochmal kurz erklären. Also POV, wir haben erzählt, es kommt aus dieser Kurzfilmecke und dann hat er gesagt, okay, das schaffe ich auch als Kinofilm in 90 Minuten, das was in dem Videoclip funktioniert hat. Und da war ich ja ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, im Vorfeld. Also ich fand diesen Videoclip ganz cool, ich fand auch Smack My Bitch Up eben cool, auch wenn es von jemand anders war, aber so 3 Minuten mal sowas auszuhalten, ist ja schon ganz geil. Bei Smack My Bitch Up ist ja auch die Pointe richtig geil am Ende und so. Und dann dieser kurze Clip, wo wir beide gedacht haben, so, ah, Call of Duty als Film. Der war von der Action, war der auch echt geil, fand ich. Also es war richtig cool, dass man so das Gefühl hatte, ja, man kann eine Szene in dieser Perspektive anschauen und das funktioniert auch ganz gut, aber wie will man denn so einen ganzen Film erzählen, habe ich mich gefragt. Und das sollte jetzt ja Hardcore Henry den Beweis antreten, dass es funktioniert. Hat es es denn geschafft, deiner Meinung
Das ist
nach?
ja die große Frage. Funktioniert das, ne?
Ja.
Ich muss sagen, erstaunlich gut. Also, ich hätte es nicht gedacht am Anfang. Ich habe gedacht, oh Mann, das könnte echt anstrengend werden. Es ist auch anstrengend,
Oh ja.
aber ich finde, der Film hat ein doch ganz cleveres Pacing, wo er halt dann mal das allzu wackelige und actiongeladene dann doch echt ein bisschen ausbremst. Und dann halt einfach mal ruhige Momente bietet, ja. Die auch nicht zu lang,
Sehr
aber
wenig ruhige Momente, aber ja.
ja, es gibt wenig, aber immerhin, es gibt ja schon mal ein paar, weiß ich nicht, Dialoge oder so, wo es ja einfach mal einfach nur hin und her geht, dass es nur zwei Leute sich unterhalten oder beziehungsweise er kann ja gar nicht sprechen im Film. Aber dass er halt irgendjemand zuhört und so. Ja, klar, es ist meistens irre. Da gibt es ja halt diese kleine Episode im Puff, sage ich nur, oder in diesem Bordell. Auch da, obwohl da nur erstmal geredet wird, ist es halt schon irre.
Ja.
Und
Und
ist es ist einfach so.
so richtig ruhig wird's ja auch nie, weil er ja immer den Kopf bewegt. Also es
Ja.
ist wirklich ohne Übertreibung immer diese POV-Perspektive. Also du, auch wenn der irgendwie mal an einer Person hoch und runter schaut beim Reden oder ein Geräusch von hinten hört, dann dreht er sich um und du bist ja immer mittendrin. Also den Film würde ich ehrlich gesagt gerne auch mit so einem in VR oder sowas sehen, weil dann
Ja.
wird's dir, glaube ich, richtig kotzübel.
Aber, ja, okay,
Ja,
hau noch.
nee, das war.
Aber da können wir jetzt ja direkt die Brücke schlagen, ne? Also beziehungsweise, ich sag mal, jeder, der schon mal einen Ego-Shooter gespielt hat, ja, der kann diesem Film eigentlich genau das nicht vorwerfen, was wahrscheinlich all die Leute ihm vorwerfen werden, die halt noch nie diese Erfahrung gemacht haben. Weil wenn du jetzt irgendwie 2 bis 5 Stunden Call of Duty gespielt hast oder Far Cry oder weiß
Ja,
ich
Far Cry ist
nicht,
ein gutes Beispiel, ja, finde ich auch.
oder Condemned oder, oh, darf ich das sagen? Entschuldigung, das weiß
Ja,
ich nicht.
darfst du sagen.
Ja, oder weiß ich nicht, was ist noch so ein, da gibt's so ein, wir hatten vor allem Assoziationen mit einem Xbox-Shooter, Derailed oder so, heißt der so?
Weiß ich gar nicht, ne? Kenn ich nicht.
Ja. Oder lass es Max Payne sein. Nee,
Ja,
nicht Max Payne,
genau. Nee, Max Payne hat ja die Third Person, ja.
genau, nicht Max Payne hier. Wie heißt der andere? Ah, oh, verdammt. Come here to chew bubblegum and kick some ass.
Duke Nukem natürlich,
Duke
ne?
Nukem.
Klar.
Ja.
Die Perspektive ist man da definitiv gewohnt. Und gerade Far Cry zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Man rennt ja eigentlich, wenn man das mal von außen sehen würde, merkt man ja auch immer, wenn man irgendwie Treppen steigt oder so in solchen Spielen. Man rennt ja mit einem Affenzahn eigentlich durch die Welt. Ja?
Ja.
Also man hat ja keine normale Laufgeschwindigkeit und man läuft ja auch im Dauermarsch dann mit 30 Stundenkilometern immer über die Inseln. Von daher fand ich das auch gar nicht so körperlich anstrengend, wenn er viel gelaufen ist oder so. Aber wie du schon sagst, wenn man diese Perspektive nicht gewohnt ist, also um mich rum waren deutlich ältere Herren von klassischen Zeitungen und so, die sich das als Pressescreening angeschaut haben und die haben den Film überhaupt nicht ergreifen können. Also auch so, die sind 3 oder 4 Mal auf die Toilette, weil sie einfach eine kurze Pause brauchten. Wirklich. Also die haben das einfach so von der Perspektive nicht ausgehalten, das ist länger. Also der eine hat auch gesagt, er hat ab und zu mal die Augen zugemacht und hat sich weggedreht, weil es ihm einfach unangenehm wurde auf Dauer. Und der Film hat ja auch so diese Parcours. Also ich finde, Mirror's Edge geht eigentlich, glaube ich, auch in
Ja.
diese Ecke, weil du sehr viel dieses Wobbel, 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 weil du halt sehr schnell rennst und aber auch dann so diese Bewegungen ausführst, die so Street-Parcours-Geschichten sind. Also er hüpft dann halt mit dem Sprung durchs Fenster und rollt sich dahinter ab. Und das siehst du ja eben alles auch aus dieser Ego-Perspektive. Das heißt, du machst alle diese Bewegungen mit. Und der Film ist auch nicht geschnitten. Also er verkaschiert zwar seine Schnitte sehr gut, aber es sind schon zeitliche Sprünge drin. Also wenn er irgendwie zum
Ja.
Beispiel auf der Flucht ist, dann siehst du irgendwie kurz 3 Sekunden so, wie er aus dem Bus rausrennt, Schnitt, dann bist du im Bus. Dann haut ihm einer auf die Fresse, zack, 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 er hüpft wie aus dem Fenster raus, Scherben fliegen um dich rum, Schnitt, und dann siehst du, wie er irgendwie blutend hinterm Auto liegt. Also du machst auch noch zusätzlich zu dieser körperlichen Bewegung auch noch die zeitlichen Schnitte mit. Weißt du, was ich meine? Was
Ja.
doppelt anstrengend ist, weil du immer auch im Kopf wieder dich orientieren musst. Du musst ständig überlegen, wo bin ich jetzt? Von wo kriege ich jetzt gerade eins? Also ich im Sinne von aus der Perspektive, wo, was? Ah, okay, jetzt bin ich hier. Ah, oh, jetzt stürzt das Auto ein, auf mich auf. Jetzt liege ich unterm Auto. Was? Jetzt kommt der Panzer? Also es ist auch so ein ständiges Hinterherrennen, finde ich, als Zuschauer mit diesem Verwirrspiel. Also der Regisseur, der will dich auch die ganze Zeit, glaube ich, unter Hochspannung halten. So ein bisschen wie bei Crank oder so, dass du gar keine Zeit hast zu verschnaufen.
Das war auch meine erste Assoziation, als ich den Film, als wir den gesehen haben, wo ich gesagt habe, ja, ey, im Prinzip ist es eigentlich nur die logische oder konsequente Weiterführung von Crank.
Ja, könnte
Ja,
absolut auch in
das
dem
ist Crank
Universum
aus der
spielen, ja.
Ego-Perspektive.
Genau,
Der
ja.
wirkt genauso wild, der ist genauso hibbelig, der ist genauso fiebrig irgendwie und ja,
Fiebrig ist ein
es ist
gutes
halt
Wort.
einfach eine Konzentration von Adrenalin, die er versucht, da in diese 90 Minuten zu pressen. Aber auch da sage ich halt wieder, wenn du halt einmal einen Ego-Shooter für 2 oder 3 Stunden gespielt hast, dann hast du halt die doppelte Menge an Hardcore erlebt. So, ja.
Ja, aber der
Weil du
Unterschied ist,
guckst ja
du.
auch ständig, ja, aber ich weiß nicht, wie du jetzt Ego-Shooter spielst, aber ich gucke ja auch ständig überall rum.
Ja.
Ja. Gerade wenn ich jetzt online spiele oder so, dann musst du halt irgendwie, hast du dann eine bestimmte Blickrichtung und du weißt, von welcher Seite aus irgendwie einer kommen kann und das kann halt auch bei den neueren Spielen von oben, rechts hinter dir, was weiß ich, also, du hast mittlerweile noch mehr Perspektiven, die du abklopfen musst. Und da hast du eigentlich genau die gleiche Nervosität in den Bildern, wie du es jetzt auch bei Hardcore-Henry hast.
Ja, Call of Duty ist ein gutes Beispiel, weil da ständig ja auch Cutscenes und gescriptete Elemente kommen, die
Ja.
dich dann irgendwie, was weiß ich, so einen Hang runterrutschen lassen und dann bricht neben dir noch ein Hochhaus ein. An solche Stellen erinnert es mich immer mehr. Also so Far Cry und eher so klassische First-Person-Shooter, da hast du ja dein eigenes Tempo. Das heißt, auch wenn du dich viel umschaust, du bestimmst ja immer selber, wo du hinguckst. Das heißt, du stellst dich ja auch darauf ein, dass jetzt die Kamera ganz schnell sich nach links dreht, weil du das ja selber aktiv machst. Der
Ja.
Unterschied hier bei Hardcore Henry ist, dass du dir vorkommst wie in einer Waschmaschine, weil du ja nie genau weißt, was jetzt gleich passiert. Du bist ja nie und du hast ja nie die Kontrolle. Und das finde ich ist körperlich auf jeden Fall anstrengender, auch auf der großen Leinwand natürlich, weil du immer dich am Orientieren bist und nicht selber die Kamerabewegungen ausführst. Zwar antizipierst du das da ja dann auch manchmal, okay, jetzt, klar, da vorne kommt jetzt was und so, aber du weißt, was ich meine, du wirst dauernd rumgeschleudert und das ist bei einem Ego-Shooter nicht so stark.
Ja, gebe ich dir zu, aber nimm einfach mal alle Cutscenes von dem Ego-Shooter und du
Genau,
hast
die
auch Hardcore hin.
aneinander,
Ja,
ja.
also ich muss aber sagen, so sehr man auch irgendwie jetzt vielleicht direkt als allererstes Call of Duty irgendwie ausspucken möchte, wenn man das sieht, so, ne? Es gibt ja jetzt noch momentan diesen anderen Film, Der Spion und sein Bruder, Grimspy,
Da gibt's auch
mit
diese
Sasha.
in dem Intro, in dem Trailer ist auch so eine Szene drin, ne?
Genau, das ist der gesamte Anfang des Films, so, ja. Und da finde ich, und nachdem wir halt auch ein Interview mit denen hatten, mit Sacha Baron Cohen,
Geil.
wo er gesagt hat, dass Call of Duty wirklich echt mit eins seiner Lieblingsspiele ist, da finde ich, da sind noch ganz, also da sind die Parallelen einfach noch stärker, weil das sind so Szenen, die sind fast 1:1 aus diesen Spielen. Ja, wenn er zum Beispiel irgendwie, wenn Mark Strong am Anfang durch das Autodach bricht und dann halt so einen den Typ neben sich auf der Bank, auf der Rückbank irgendwie aus dem Auto kickt. Und dann halt vorne irgendwie mit der Knarre die anderen beiden per Kopfschuss irgendwie erledigt. Das ist so 1:1 Call of Duty. Da fand ich, Henry geht noch mehr in die eher noch eine
Actionfilm.
Generation vorher an Ego-Shootern, möchte ich jetzt mal behaupten. So. Also nicht hundertprozentig, aber so vom Gefühl her. Also ich fand diese ganze Geschichte, aber das bringt wahrscheinlich seine Geschichte mit sich. Ich fand diese ganze Geschichte schon eher so ein bisschen klassisch.
Ja.
Bei Call of Duty wird ja nie so eine straighte Geschichte erzählt.
Ja, die Geschichte ist hier deutlich linearer. Trotz dieser Erzählform, kommt man da mehr mit als bei jedem Call of Duty. Auf jeden Fall. Aber es hat ganz viele Anleihen eben auch. Deswegen habe ich auch gedacht, machen wir das hier in den Podcast rein. Das hat, wenn du als, also Filme zitieren ja gerne, klar, logisch machen sie natürlich popkulturelle Filme, so wie der hier einer ist ja natürlich auch extrem. Und der zitiert natürlich auch an ganz vielen Stellen, mechanisch würde ich fast schon sagen, Spiele. Also natürlich ist
Spiele.
die,
Ja, also
ja, also
vollkommen Zustimmung.
ganz klar natürlich eben diese POV-Perspektive, die ist natürlich ganz klar davon inspiriert, weil du siehst natürlich wirklich diese wobbelnde Hand mit der Knarre vorne und aber es sind auch so Kleinigkeiten dabei, wie dass er immer wenn eine Waffe leer ist, wirft er sie halt weg und nimmt sich eine neue. Ja, so das ist in Actionfilmen ja nicht so typisch. Die nehmen halt ein neues Magazin und so und hier nimmt er ja ständig neue Waffen. So wie man halt auch in Videospielen sagt, ah, jetzt probiere ich die mal aus. Und ah, hier ist eine Pumpgun. Und ah, guck mal hier, ich habe ich noch irgendwie so einen Kanonengürtel gefunden und so weiter. Und aber auch so typische Sachen, wie als er dann da auf dem Motorrad ist und dann drückt einem der andere, zieht so ein Tuch weg und dann ist da natürlich so eine Minigun montiert auf diesem
Ja.
Motorrad. Solche Szenen fand ich dann schon sehr hohen Wiedererkennungswert
Wie
an
sie da
Spielen.
durch diesen einen Bus durchfahren, ey, das fand ich so geil. Das fand ich so geil. Und dann auch, wenn er die Granate in das Ding reinschmeißt und dann so richtig vom Bus weggeschleudert wird, so, ja. Wie sie das gemacht haben, das verdient meinen absoluten Respekt. Das sieht so gut aus. Ja, und oh, es hat so,
Stunttechnisch eh der Hammer.
ja, stunttechnisch, also technisch muss man diesem Film echt wirklich den allergrößten Respekt zollen. Klar ist es wackelig, klar hat er da irgendwie mit GoPros rumhantiert und so, aber trotzdem, ich muss mal sagen, auch obwohl er so hektisch ist, ich habe schon relativ viel mitbekommen. Also das macht natürlich dieses POV auch, aber das gibt's auch schlechter und unübersichtlicher, möchte ich jetzt mal behaupten.
Ja, ich finde auch so, es wirkte gar nicht so aufgesetzt im ersten. Also weißt du, wie ich meine? Ich dachte erst, der Film ist völlig so, du bist da drin und denkst die ganze Zeit nur, was soll das denn? Warum? Also die Perspektive bringt nicht mehr, als wenn ich es jetzt von außen sehe. So, das hatte ich eigentlich so erwartet. So mehr als ein Gimmick ist es nicht.
Ja.
Aber es hat erstaunlich gut auf dieser technischen Ebene auch funktioniert, dass diese Perspektive, die ja einfach die Action-Szenen anders vermittelt, als wenn du sie von außen siehst. Und es war auf jeden Fall ein neues Kinoerlebnis. Also, ob das jetzt besser oder schlechter ist, will ich gar nicht beurteilen, weil es war zu anstrengend dafür, als dass mehr Filme jetzt dass ich gerne mehr Filme in dieser Perspektive hätte, weißt du? Es ist nicht
Ja.
so wie bei VR, dass ich das nach dem Aufsetzen denke, geil, ich will, das ist irgendwie, da will ich mehr von irgendwie haben. Ich fand den jetzt so, wie er für sich steht, fand ich ein geiles Kinoerlebnis, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mehr Filme in dieser Machart haben möchte, um das mal so
Du,
ein
aber
bisschen
ich bin mir
bescheuert.
sicher, dass wenn der halbwegs vernünftig was einspielt und ich glaube, anhand des Budgets lässt sich das leichter bewerkstelligen als bei manch anderem Film, werden wir da demnächst noch den ein oder anderen Film zu sehen kriegen. Also, ich glaube schon, dass gerade mit dieser Abstrusität von auch, das ist ja das Schöne, der Film erlaubt ja eine echt geile Absurdität, beziehungsweise
Over the top.
Abstrusität so, ja. Also ich meine, das ist ja so alles mit durcheinander gewerkelt, ja, dass du plötzlich dann auch so ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber halt, dass du halt diese Magic-Fähigkeiten da fast drin hast, ja, die auch gar nicht erklärt werden. Da ist ein Typ, der ist halt einfach overpowered und es ist so.
Ist aber alles diese Videospielästhetik auch,
Ja,
gell?
genau,
Da, es
aber
gibt Zwischenbosse, wo dann halt einfach mal, du hast irgendwie so und so viel Gegner erledigt, so normale Standardgegner, dann geht die Tür auf und dann kommt halt einer rein, der einfach nochmal einen Kopf größer ist und irgendwie 2 Meter breiter und das ist dann halt der Zwischenboss und der ist natürlich deutlich schwerer. Also
und
man
in den
merkt
dicken
schon
fetten Flammenwerfer in der
extrem.
Hand
Ja,
hat.
genau.
Und dann aber der Oberboss ist halt dann noch mal eine Stufe höher
Genau.
als alle anderen so. Und das wird auch gar nicht großartig thematisiert. Da wird auch gar nicht versucht, irgendwie eine halbwegs plausible Logik irgendwie herzuleiten oder so. Nein, das ist einfach so. Bam, hier, du wirst hier reingeschmissen,
Deal with it.
friss oder stirb so, ja. Spiel oder lass es bleiben oder schau oder geh halt wieder raus so,
Und das
ja.
habe ich in der
Das
Nachbesprechung mit den Leuten, die in dem Film halt waren, als man so aus dem Saal dann wieder rausgeht, auch gemerkt, dass ich also für mich hat das ist halt so, weil in Videospielen akzeptiert man ja auch so dermaßen viel Blödsinn, weil man ja irgendwie durch die Mechanik kommt. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Bei Videospielen akzeptierst du es einfach, dass bei Wolfenstein das so und so ist und dann gibt's halt diesen Boss und das sind so Tropes und so typische Sachen, die du eigentlich fast schon erwartest und da wundert sich auch gar nicht mehr, dass dann halt so Zwischenbosse kommen oder dass solche Sachen halt so funktionieren oder dass da Medkits rumliegen und so weiter. Keiner fragt mehr, warum sich jemand bei Uncharted heilen kann, indem er, weißt du, so. Und deswegen hat es bei mir auch irgendwie funktioniert in dem Film, weil der auf dieser gleichen Ebene schwingt. Also so das, was du bei Videospielen akzeptierst, hat dieser Film auch. Und die Leute, mit denen ich da drin war, für die hat es so gar nicht funktioniert. Also die haben dieses ganze Konzept irgendwie nicht verstehen wollen, weil da gab es ja auch nicht viel zu verstehen. Also der Film ist jetzt kein erzählerisches Meisterwerk. Das kann man dem wirklich nicht irgendwie bestätigen. Er ist schon sehr
Stumpf.
naiv und weiß es aber auch auf seine Art, gell? Er ist schon
Ja.
sehr stumpf und überzeugt halt so durch diese überbordende ironische Gewalt, die eigentlich fast schon drin ist.
Das, ja, aber ist, und dann ist aber auch, wie soll man sagen, da hat er eine, dann hat er auf der anderen Seite noch so eine technische Selbstsicherheit, anhand derer man ja eigentlich dann auch echt nicht mehr wirklich klar argumentieren kann, dass das halt einfach so, ja, einfach nur stumpf sein um des Stumpfseins Willens ist so. Sondern, dass das schon stumpf ist, aber die sind sich schon darüber bewusst. Ich spreche da nur eine bestimmte Szene an, wo halt, ich sag mal, ein Auge zweckentfremdet wird und sich dadurch quasi die Perspektive auch komplett verändert. Ja, und allein das zeigt mir ja, okay, die wissen schon, dass sie da wirklich gerade eben, ich versuche jetzt mal ein blumiges Beispiel zu finden, dass sie gerade eben den Körper auseinanderschrauben, und dass das halt sehr, sag ich mal, brutal und abstrus daherkommt. Aber indem sie es halt quasi anhand der Optik irgendwie aufgreifen und thematisieren, finde ich, sagt mir das, okay, der hat sich da schon ein bisschen mehr bei gedacht, als einfach nur, oh, ich bin jetzt mal richtig hart und gebe den Leuten nochmal so richtig schön einen vor die Fresse.
Genau.
Das fand ich an dem Film dann doch irgendwie überraschend, obwohl der halt vorher wirklich, da sind so viel stumpfe Sachen dabei. Ich meine, allein diese Bordellszene, über die wir vorhin schon mal kurz gesprochen haben, so diese, allein dieses Bild, was der, also diese Welt, die er da zeichnet, die ist ja sowas von asozial, macho-mäßig und fernab von, ja, jeglichem Gutmenschentum, sage ich jetzt mal. Das ist halt einfach so übertrieben. Ja, und ich gebe dir vollkommen recht, anhand seiner Dynamik musste ich darüber nicht so wirklich nachdenken.
Nee.
Und ich wurde auch, sag ich mal, ich habe mich dann auch wirklich diesem Brot und Spiele hingegeben, so, ne? Also das war ja das brutale Schauspiel und ich habe gedacht, ah ja, ist klar, komm, nimm mich mit. Ja, mal gucken, wohin die Reise geht, wo die Übelkeit landet und
Ja.
wie es funktioniert.
Aber ich bin
Und
da bei so
klar.
Actionfilmen auch echt empfindlich, wenn sie nur stumpf sind, ja. Und einfach nur so hier noch, da fliegen noch mal ein paar Köpfe rum, weil machen wir halt so, damit wir halt irgendwie als cool gelten, aber überhaupt kein Taktgefühl dafür besitzen, was zu viel ist und wo es irgendwie lustig ist. Und also so diese Grenze zwischen ekelhaften, blöden, idiotischem Splatter und so dem Feingefühl, was Tarantino halt dann oft auch hat, ja. So, wann kann ich irgendwie Splatter auch so einsetzen, dass es wieder bricht und ironisch ist und so. Und so weit ist der Film jetzt nicht, lange nicht, aber wie du gesagt hast, dadurch, dass sie halt in gewissen Szenen auch wissen, dass sie so dermaßen over the top sind, dass sie es auch noch dir quasi so mit so einem Augenzwinkern zuzwinkern und sagen, Augenzwinkern im wahrsten Sinne des Wortes, und dir
Ja.
quasi noch so zeigen, wir wissen aber genau, was wir gerade hier machen, und wenn du das verstehst, dann verstehst du auch, was wir damit meinen und warum das irgendwie gerade cool ist in dem Moment. Und es ist nicht einfach nur Gewalt der Gewalt wegen, sondern es hat immer noch so man weiß, dass die Filmemacher das bewusst so einsetzen. Weißt du, was ich
Ja,
meine?
aber ich meine, ja, aber ich würde trotzdem sagen, dass da doch genug Gewalt der Gewalt wegen drin ist, so,
Ja,
ja.
eine große Portion schon. Aber an
Aber
diesen Spitzen hat man es dann immer gemerkt, dass sie auch diese Selbstironie irgendwie behalten haben.
genau. Also ich glaube schon, dass die sich natürlich, dass die da so eine Gratwanderung begehen. Ich will den Film jetzt auch, weiß Gott, nicht
Ja.
als irgendwie intellektuelles Machwerk
Nein,
irgendwie
null,
hochpreisen oder
überhaupt nicht.
sonst gar nicht. Ja, nur ich finde es halt gut, wenn jemand sich seiner Sache bewusst ist und auch weiß, dass er da sehr oft und sehr weit über die Stränge gibt. Aber auch aus dem Grund, weil er natürlich weiß, wie er seine Zielgruppe optimal bedient. Ja, also natürlich denkt er sich, ey, ich muss jetzt hier auch mal für den einen oder anderen Gewaltgeilen oder Action-Aficionado oder weiß ich nicht, Gorehound, für den muss ich auch noch mal hier den einen oder anderen Körperteil durch die Gegend fliegen lassen, so,
Da
ja.
ist genug drin, ja, klar.
Ja, das ist pure Berechnung, würde ich jetzt mal an dieser Stelle behaupten, die da auch mit drin steckt, wann man irgendwelche Gewalt irgendwo einsetzt, so. Aber trotzdem, wie wir es jetzt festgestellt haben, es gibt halt immer wieder Punkte, an denen merkt man, okay, die waren halt nicht ganz doof oder die waren halt nicht so ganz kalkuliert. Und das finde ich halt echt, ja, ich respektiere den Film so. Er ist stumpf, keine Frage, aber ich kann nicht sagen, dass ich nicht mitgerissen worden bin, beziehungsweise ich diese Art und Weise als Abwechslung begrüßt habe.
Ja. Und ich finde,
Ich
er ist vor allem auch aus der schauspielerischen Sicht durch den Charlton Copley irgendwie total spannend zu gucken, weil also die Story passt wirklich auf ein Serviettentüchlein.
muss aber sagen, ich habe sie trotzdem nicht so ganz gerafft.
Und trotzdem wollte ich nämlich gerade sagen, da kommt nämlich wieder der Sprung zu Call of Duty. Man hat zwischendrin immer so ein bisschen so Momente, wo man denkt, hä? Und was soll das? Und hä? Und warum sind sie jetzt? Okay. Und dann denkt man so ein bisschen was zu verstehen und dann wundert man sich wieder. Dann ist ein paar Twists-Geschichtchen und so Geschichte. Also es ist halt so wie ein Videospiel eigentlich von der Story.
Ja.
Ja, man hat unterwegs, hat man Spaß daran und am Ende denkst du dir so, naja, gut, okay, also so mega war jetzt die Geschichte nicht, aber ist okay. Dafür hat's Gunplay Spaß gemacht, weißt du so.
Ja.
Und da bleibt der Film halt dieser Videospiel-Thematik auch auf dem Punkt total treu. Es wird nicht erzählt, warum der Boss diese Kräfte hat und warum das alles soll. Und wenn du so ein bisschen bohrst und hinterfragst, dann gibt es auch ein paar Stellen, wo du denkst, oh Gott, das macht ja gar keinen Sinn. Aber
Naja, also
der Weg dahin macht schon Spaß.
allein, sag ich mal, wenn ich, also ich glaube, da können wir später nochmal drüber reden, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese gesamte, sag ich mal, Anordnung, ist totaler Mumpitz. So, wo ich
Ja.
mir gedacht habe, okay, dafür jetzt,
Ja, genau.
das sind ja ähnlich schlimme Ausmaße an wie bei Resident Evil, wo die Umbrella Corporation irgendwie sich denkt, oh ja, komm, rotten wir halt einen halben Planeten aus, um zu gucken, wie es funktioniert. So, ne? Ja,
Es
aber
musste schnell
egal.
gehen, glaube ich. Die wollten schnell anfangen, die Stunts zu produzieren und dann musste die Story ein bisschen schneller gehen. Aber ich finde, der Sharlto Copley reißt es total raus. Ohne jetzt was, na, ist schwierig zu sagen, aber man
Nee,
begegnet, ja.
sein Twist sollte man eigentlich echt nicht verraten,
Nee,
weil der kommt
das
so
verraten
richtig
wir auch
auch so
nicht.
richtig schön absurd. Ja,
Ja.
und wo ich mir gedacht habe, echt, okay. Ach echt? Ach, okay. Okay, das soll es jetzt, okay, auf die Nummer läuft es jetzt hinaus. Na, okay, macht mal.
Ich sag mal nur
Und
so viel, dass wenn man ihn mag, wird man wahnsinnig viel Spaß in diesem Film haben.
ja, auf jeden Fall.
Wenn man den Schauspieler mag, ist
Und
großartig.
teilweise muss man auch wirklich, ich habe teilweise immer gedacht, ist er das jetzt auch nochmal? Oder,
Nee.
nee, oder, ja, der ist schon, aber ich muss auch sagen, der Oberbösewicht, okay, kann man lassen. Da hätte man vielleicht einen Charismatischen nehmen können. Und die Dame, die ihn quasi am Anfang zusammensetzt, die auch quasi letztendlich dafür verantwortlich ist, dass er überhaupt diesen Amoklauf startet. Da hätte ich mir einfach mal gewünscht, so, ich hoffe, das ist demnächst dann halt vielleicht mal so, wenn er halt nochmal so einen Film in der Art machen sollte, oder wenn es halt heißt, okay, wir gehen jetzt nochmal richtig in die Vollen mit einem richtig größeren Budget, dass dann mal auch versucht wird, genau über diese Perspektive nicht nur dieses Mittendrin-Gefühl der Action zu erzeugen, sondern halt auch vielleicht dieses Mittendrin-Gefühl der Emotionen.
Das kommt nämlich nicht rüber. Ja, das stimmt.
Ja, weil das wäre halt noch echt interessant gewesen, wenn sie es geschafft hätten, anhand der Ego-Perspektive noch ein neues Feld der Emotionen irgendwie zu ergründen. Weißt du, was ich meine?
Ja, was ja bei der Action funktioniert. Also bei der Action hast du
Genau.
wirklich ein neues Gefühl, das mittendrin statt nur dabei gefühlt, das kommt da wirklich rüber, auch wenn es manchmal dich dadurch verliert, auch durch die Perspektive, aber du bist auf jeden Fall näher dran. Und manche Szenen tun schon echt weh, weil du halt so direkt eins auf die Fresse kriegst. Und die Szenen, wo sie in die Kamera, also man hat wirklich immer so das Gefühl, sie redet nicht mit dir, so, ja.
Ja, nee.
Und dafür ist aber die Szene auch viel zu kurz, um deine emotionale Bindung aufzubauen. Und da bin ich aber ganz bei dir. So eine richtig gute erzählte Drama-Story aus dieser Perspektive könnte auch eine ganz andere Wirkung wieder auf einen haben, ne?
Eben. Oder halt auch vielleicht wirklich dann mal, und ohne dass es jetzt irgendwie, jetzt kommt er damit, aber zum Beispiel eine Sexszene. Wenn wirklich durch diese Perspektive mal eine neue Ebene in Sachen Sex irgendwie im Film erreicht wird, bin ich da vollkommen, also soll es gerne nochmal irgendwie öfter eingesetzt werden. Aber das muss halt dann auch funktionieren. Ich brauche jetzt keinen 360-Grad-Porno.
Ja, vor allem bist du zu nah dran. Also von den Lichtverhältnissen ist bei so einem Kunilingus halt einfach nicht mehr viel zu filmen, weißt du?
Nee, aber genau das meine ich. Es soll halt nicht für dieses Pornografische ausgeschlachtet werden, sondern halt wirklich, dass du halt vielleicht denkst, ah, guck mal hier, ey, alles klar.
Also so, ich glaube, ich weiß, was du meinst, so ein Blitzen in den Augen zu sehen von deinem Gegenüber, wenn du
Zum
irgendwie verliebt
Beispiel.
dir in die Augen guckst oder so diese Momente, so wenn sich die Blicke erhaschen, sowas filmisch einzufangen, ist halt
Ja, oder wenn
verdammt
er halt
schwierig,
so,
glaube ich.
oder auch zum Beispiel einfach, es geht ja nicht nur immer um die Schlüsselreize einer Frau, ja, sondern dass vielleicht auch so andere Stellen, weißt du, wenn man so Blitze erhascht, worauf man bei deinem Körper achtet, zum Beispiel. Es ist ja nicht immer nur Arsch, Beine, Titten
Ja,
und
oder wenn es halt das Ohrläppchen ist, was du irgendwie süß
zum
findest. Aber
Beispiel, ja, also
wie
einfach
willst du
das.
das denn einfangen? Weil du hast ja trotzdem immer die ganze Perspektive dann. Und das ist eigentlich auch noch so ein Problem. Ohne VR wirst es, glaube ich, auch, wird es auch schwierig sein, weil du vom Blickfeld, auch wenn das viel mit so einer Frosch-GoPro-Kamera-Perspektive gefilmt worden ist, du hattest ja trotzdem nie so dieses Gefühl. Eigentlich hast du ja wie so ein, ich weiß nicht, sind 170 Grad oder sowas, glaube ich, gell? Was das
Ja.
menschliche Auge sieht, also so 180 sind es, glaube ich, ja nicht ganz, aber du hast ja so einen relativ breiten Kegel vor dir als Sichtfeld, weil deine Augen ja zwar nicht so viel sehen, aber sich das ja merken, was da ist, durch so, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das geht ja trotz dieser GoPro-Perspektive nicht. Du hast ja trotzdem einen sehr eingeschränkten Blickwinkel eigentlich
Ja,
und
oder halt ein sehr totales Bild, ne?
genau, ja.
Ja.
Oder sehr weit draußen, ja. Oder sehr nah dran und dann verzerrt sich's auch wieder so. Also wenn
Ja.
die sehr nah an dich rankommen, dann hast du auch immer so Knollennasen. Weil sie dann so.
Ja, so Fischauge, ne?
Ja.
Aber das wäre halt, sag ich mal, die nächste Stufe von so einem Film, dass er halt mich nicht nur halt das Adrenalin in die Höhe treibt, sondern halt, dass er halt auch wirklich, keine Ahnung, mal so ein bisschen die Gänsehaut über den Körper jagt oder so, ja, weil es halt eben gerade mal was anderes ist.
Ja.
Das fände ich halt noch cool.
Es muss ja vielleicht auch nicht gleich Liebe sein, aber es kann ja durchaus auch
Nein.
eine dramatische
Genau.
Szene sein, die dich einfach näher dran bringt. Also, keine Ahnung, im Schützengraben vom Ersten Weltkrieg rumzuliegen, das haben wir in dem VR-Podcast ja schon mal besprochen. Wenn du da wirklich in den Schützengräben liegst und dann eben auch so mehr mittendrin bist, kannst du ja auch ein ganz anderes Geschichtsgefühl wieder kriegen. Weißt du, sowas als Film, so ein Kriegsdrama oder was weiß ich, mach ein Flüchtlingsdrama oder sowas, weißt du? Wie du
Ja.
aus einer Stadt nach Europa wanderst, aus dieser POV-Perspektive und dann eben auch so Alltagsszenen hast. Also sowas könnte ja emotional auch extrem gut wirken, wenn du eben nicht als Außenstehender dabei bist,
Das
sondern
stelle ich mir sogar
drin.
eigentlich echt bedrückend vor, ne? Ich meine,
Ja.
da gab es ja jetzt, ist lustig, ne, weil jetzt gerade irgendwie in Sachen Perspektive gerade mehrere Filme ein bisschen auf Plan getreten sind. Da gibt es ja diesen Son of Soul, der jetzt den Auslands-Oscar gewonnen hat. Der versucht ja ähnlich zu operieren. Also der richtet seine Kamera oder heftet seine Kamera quasi an die Schulter oder auf das Gesicht oder vor das Gesicht eines KZ-Insassen in Auschwitz,
Krass.
der halt die undankbare Aufgabe hat, irgendwie A, die Menschen in die Gaskammer zu führen, dort ihnen die Wertsachen abzunehmen und dann halt später auch die Leichen zu entsorgen.
Okay.
Und dieser Regisseur, Laszlo Nemes, der ist halt irgendwie rangegangen und zeigt das Ganze halt wirklich nur aus der Perspektive von diesem Soul, also Saul.
Also vom Täter dann quasi, oder wie?
Nee, nicht vom Täter, sondern er ist ja kein Täter, er ist ja selbst Jude und wird halt gezwungen, diese Sachen zu
Ach
machen.
so, von dem
Das ist so
Mithelfer
eine Art
oder
Arbeitsdienst,
ja.
in den er da eingeteilt ist, oder Sonderkommando. Ja. Also er muss halt, wie gesagt, einfach nur die Leute da hinführen und sagen, hier geht da rein. Er muss sich
Zwangsarbeit.
halt um, ja genau, er muss sich halt um die. Um das dafür sorgen, dass sie halt die Wertsachen abgeben und dann halt am Ende muss er die Leichen da rausholen. So. Und da ist die Kamera, die zeigt meistens immer nur sein Gesicht.
Ach so,
Oder halt,
also er filmt nicht nach außen, sondern nach innen
genau,
sozusagen. Okay.
er blendet quasi den Schrecken und die Gräueltaten und so, blendet er
Shit, ja.
so ein bisschen aus, beziehungsweise
Das
lässt
macht
sie
es
einfach nur
manchmal sogar noch
unscharf.
schlimmer, so von
Genau, er lässt sie
ja.
halt so unscharf erscheinen und das meiste kriegst du halt nur mit. Aus irgendwie wirklich ganz, ganz geringem Winkel und halt über die Tonspur. Und ja, das ist halt auch wieder, da gab es halt auch, das hatten wir gerade in der letzten Folge, haben wir so ein bisschen drüber gesprochen, da gab es jetzt halt auch so ein bisschen Diskussionen, möchte ich jetzt mal sagen, drüber, oder man hat auf jeden Fall diskutiert darüber, ob das die richtige Herangehensweise ist oder ob das wieder eine neue Herangehensweise ist, wie man quasi diesen Gräueltaten begegnet. Ne? Weil da streiten sich ja Leute heutzutage immer noch drüber, ob man die überhaupt zeigen darf oder ob es überhaupt machbar ist, das irgendwie zu zeigen, und dann auch gleichzeitig wirklich alle Facetten des Schreckens und der schockierten Empfindung zu empfinden. Weißt du? Also, das ist ja so ein großes
Ja.
Dilemma, was ja auch schon in anderen Genres existiert, ob es jetzt der Antikriegsfilm ist oder
Ja, aber es zeigt
ja.
ja, wie du gesagt hast, auch, dass eben auch Filmemacher mit so Perspektiven und sowas experimentieren. Und
Genau,
um jetzt mal
genau.
wieder zu auf den Hardcore zurückzukommen, das schafft er ja wirklich, dieses Experiment einfach mal zu zeigen. Also einfach mal zu machen. Und das finde ich auch, das muss man dem Film hoch anrechnen, dass er das durchgezogen hat. Es gibt wirklich keine einzige Einstellung, wo nicht diese POV-Kamera ist, bis auf eine Szene im Intro, wo auch nicht so ganz eindeutig ist, aber ansonsten bleibt er komplett in dieser Perspektive. Und das finde ich, ist schon eine Meisterleistung. Es ist nicht der beste Film, der da dabei rumgekommen ist, aber es ist ein, wenn man so Achterbahn, Popcorn, Kino mag und mit dieser Perspektive klarkommt, ist es auf jeden Fall ein unterhaltsame 90 Minuten mit Szenen, die man so halt auch noch nie gesehen hat. Das muss man ja aus einer technischen Sicht auch nochmal bewundern. Also
Ja,
die Stunts
gerade die
sind wirklich auch,
Parcours.
die Stunts wären auch von außen geil gewesen, aber aus dieser Perspektive sind sie nochmal schier unglaublicher.
Gerade diese Parcours-Einlagen oder so. Da gibt es einen Moment, wo er an so einem Haus
Saugeil, ja.
hochklettert. Spitzenmäßig gemacht, ja.
Und
Also das Büro ist
Schnitte
echt.
merkt man auch so gut wie gar nicht, gell?
Ich meine, gut, er blinzelt halt und ist dann mal irgendwie schneller
Ja.
weg oder keine Ahnung. Aber auch das fand ich jetzt, das fand ich sogar gar nicht, das hat mich nicht einmal gestört, dass das jetzt
Nee.
nicht irgendwie ein konsequenter One-Shot ist oder sowas.
Nee,
Das
überhaupt
fand ich
nicht.
überhaupt nicht schlimm, wo ich mir gedacht habe, ey, ich muss den jetzt nicht 5 Minuten über die Straße rennen sehen. Da kann
Ja.
ich auch die 2 Sekunden irgendwie Abkürzungen akzeptieren. Also das
Das tut dem
fand ich
Tempo
jetzt,
ganz gut von dem Film,
nö,
sonst wäre es echt zäh.
fand ich überhaupt nicht störend. Also, und ich meine, das ist halt auch so schön, ne? Das ist ein Film, der geht halt gerade mal 90 Minuten und erzählt halt diese Geschichte, die er da hat, die sehr simpel und einfach gestrickt ist. Die walzt ja auch nicht unnötig breit aus, sondern es ist ja ein einziges Durchhetzen und am Ende ist man geschafft, aber halt,
Aber
ja.
irgendwie auch glücklich in irgendeiner
Ja,
Form, ja.
also ich kann es nur sagen, ich fand das echt eine angenehme und eine erfreuliche Abwechslung. So, ja,
Absolut, ja.
auch obwohl es jetzt nicht angenehm war, sondern eigentlich eher
Es war
anstrengend.
eine sehr stressige, aber so, wenn man danach ein
Ja.
paar Mal durchgeatmet hat und direkt aus dem Kino raus, war ich erstmal, ich konnte fast überhaupt nichts mehr sagen. So, das war wirklich extrem anstrengend. Aber mir ist nicht schlecht geworden, aber mir wird auch bei VR und so nicht schlecht. Also das muss man natürlich abkönnen auch. Aber nach dem Tag drüber schlafen habe ich schon so gedacht, so eigentlich war es schon ziemlich geil auf seine stupide, brutale Art, war das schon sehr cool.
Ja.
Wie gesagt, kein Film für jedermann. Ich glaube auch nicht, dass das ein Riesenerfolg wird, ehrlich gesagt. Ich glaube, das wird so ein, das Wort ist ganz, ganz schlimm, aber ich glaube, es trifft in dem Wort. Ich glaube, es wird so ein kleiner Kultfilm, so wie Crank halt auch. Ich weiß nicht, war Crank ein Riesenerfolg im Kino? Ist auch
Ein Riesenerfolg nicht, aber das ist ja nun die
eher so
Frage,
ein
woran.
DVD- und Blu-ray-Hit dann im Nachhinein,
Ja, aber
oder?
woran misst du jetzt den Erfolg,
Ja.
ne? Ob der jetzt viel gekostet hat, aber nicht so viel eingespielt hat? Oder ob der jetzt halt wenig gekostet hat, aber dafür viel eingespielt hat, so, weißt du?
Ja, aber es
Also,
wird kein Überraschungshit im Kino, das glaube ich nicht.
nein,
Es ist schon eine
aber
sehr enge Zielgruppe, die den dann abfeiern wird und die den cool findet. Ist aber auch kein Film, den man sich irgendwie zwei, dreimal unbedingt angucken will, weil wenn man den einmal gesehen hat, ist das Feuerwerk irgendwie verschossen.
ich kann mir vorstellen, dass der Film auf LAN-Partys
Oh ja,
und
oh ja.
oder auch in Clubs jetzt echt öfter mal einfach nebenbei irgendwie auf den
Ja,
Beamer geworfen wird oder so. Weil
perfekt dafür, perfekt, ja.
das ist halt wirklich, das hat halt Videoclip-Qualitäten und dann guckst du halt mal irgendwie eine halbe Stunde weg und dann guckst du wieder hin und dann hast du auf jeden Fall wieder einen Moment, wo du dir denkst, ach guck mal, geil
Ja,
gemacht,
du
ja,
brauchst auch
oder
keinen Ton. Der
oh krass, was
Film
geht
kann
da ab?
komplett stumm
Ja.
laufen, gell? Auf einer Leinwand und nebenher läuft ein bisschen
Eben,
Mucke.
der kann auch komplett stumm
Ja.
ablaufen. So, das, was du da siehst, das reicht dir eigentlich. Du kannst dir sogar fast ohne Dialoge denken.
Ja.
Und ja, wenn der Film, lass den 5 Millionen gekostet haben, wenn der seine 40 einspielt, ja, oder seine 50,
Dann ist es ein Erfolg und dann wird es da Teil 2 bis 5
dann wird
geben, ja.
dann Teil 2 kommen, so. Ja. Und gerade Herr Beckmann-Betow hat meiner Ansicht nach schon echt öfter bewiesen, dass er aus geringem Budget eigentlich Filme machen kann, die jetzt schon nach ein bisschen mehr aussehen. So. Ja,
Ja, und
also es
von der
ist,
Produktionsqualität ist der top. Also
ja,
auch die
also.
Effekte und so, die, klar, man sieht immer, diese künstlichen Bluteffekte und so sind manchmal so ein bisschen aufgemalt, aber insgesamt finde ich, ist es schon
Ja.
auch von den Special Effects irgendwie cool gemacht.
Also ich kann mich nur entsinnen, wir saßen da mit insgesamt 1, 2, 3,
Vier Leute hast du vorhin gesagt, ja.
7 oder 8 Leuten, 7 oder 8 Leuten, weil da kamen ja noch andere Leute, irgendwie
Ah,
hier
okay, ja.
Wolf kam auch noch irgendwie mit Trant dazu und so und noch ein Kollege von uns. Und wir sind schon mehrfach während der Vorstellung haben wir so ein schallendes
Ja.
Stammtischlachen irgendwie vom Stapel gelassen. So, ja, und so, also man hat da schon eine gewisse kindliche Freude verspürt, ob der Bilder und Brutalität, so, ja, also
Aber bei
das würde
mir
ich
im
ganz.
Saal, ich war in der Pressevorführung in Stuttgart und da waren wirklich, habe ich ja gesagt, so 60 plus aussehen wie Henrik M. Broder, weißt du,
Ja,
so, also für die war das einfach, das war nicht die richtige Zielgruppe, es war war halt einfach fehl Publikum. Für die war das auch nichts und das akzeptiere ich auch. Ich finde ich auch völlig in Ordnung. Und ich war gerade noch so, wie du auch gesagt hast, so, dass ich an vielen Stellen laut losgelacht habe, weil ich es halt einfach verstanden habe, was jetzt diese Anspielung soll oder warum es witzig ist, dass jetzt da der Kopf durch die Gegend fliegt und so. Man muss aber diesen Humor schon haben, aber mir war es fast ein bisschen unangenehm, weil ich der Einzige war im Kino, der gelacht hat. Und als diese Pferdeszene kam, ich konnte nicht mehr an der Stelle. Das war so gut.
Ja.
Es war so herrlich. Und
da musste ich halt auch als Fan von Die glorreichen Sieben laut auflachen. Das
ja.
war halt, ach, das hat's wieder,
herrlich.
das reißt wieder raus. Das war auch so ein Moment, wo ich denke, ja, okay, Leute. Ja,
Ja.
ihr seid nicht doof, ihr habt auch gute Filme gesehen, so, ihr wisst,
Genau.
wie es geht, so, ja, und ach, das hat
Sehr
Spaß
gut.
gemacht.
Ja.
Wirklich, ey, stumpf, aber spaßig, das ist mein Fazit von diesem Film, so,
Genau. Ein gutes Schlusswort, da kann ich unterstreichen. Kino Plus läuft immer am Donnerstag.
Donnerstag, genau.
Super.
Und wir
Live
haben
auf
diesen,
Rocket Beans.
wenn mir dieser kleine Werbeeinschub erlaubt ist,
Ja, bitte.
wir haben diesen Donnerstag, haben wir Christian Albert zu Gast. Das ist der Regisseur der Nick-Chiller-Tatorte, aber auch von so Filmen wie Antikörper, Pandorum und Fall 39, glaube ich,
Der hat
39.
viel mehr Ahnung von der Craft als du.
Ja,
Ja, was
und
der mit
der
dem
hat.
kleinen Budget macht hier. Andere Podcaster schaffen das nicht, aber.
Ja, und der macht demnächst Captain Future, so wie es aussieht. Und da habe ich halt richtig Bock drauf. Also ich
Ja, das
freue mich
glaube
drauf.
ich dir. Sehr schön. Dann wünsche ich dir sehr viel Spaß mit dieser Sendung. Ich habe mich sehr
Dankeschön.
gefreut, mit dir über Hardcore Henry zu sprechen. Ich bin Sharlto Copley-Fan ab heute. Ich gründe den südbadischen Sharlto Copley-Fanclub und hülle mich jetzt in grüner Tarnkleidung und beende diesen Podcast.
Ey,
Danke für
diese
die.
ja.
Die
Nein.
Tarnkleidung ist geil, oder?
Ey, die
Ja.
war der Hammer. Wirklich der Hammer.
Gut, dann danke ich dir für diesen Besuch und
Dankeschön.
gerne
Danke für
bis
die
zum nächsten
Einladung.
Mal auch mal wieder für ein Spiel, wenn du dazu kommst. Muss ja nicht immer was mit
Gerne.
Filmen
Ich
zu
hoffe
tun
es.
haben.
Ich hoffe, ich komme zum Spiel. Ich habe jetzt Division endlich mal gekriegt und ich hoffe, ich kann da mal reinschauen. Aber momentan sieht es nicht so gut aus.
Tu das, dann sehen wir uns im verschneiten Manhattan.
Alles
Da gehe ich
klar.
jetzt auch hin. Auf Wiedersehen.
Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.